Manche Bibeltexte fühlen sich an wie ein Gipfelpunkt, an dem sich plötzlich viele Linien der bisherigen Geschichte bündeln. In den Gesprächen Jesu mit seinen Jüngern bei Caesarea Philippi wird deutlich, dass es nicht nur um Heilungen und Wunder geht, sondern um eine verborgene Wirklichkeit: Wer ist Jesus wirklich und was bedeuten sein Kreuz und seine Auferstehung für unser Leben? In dieser Szene nimmt der Herr seine Jünger aus der gewohnten religiösen Umgebung heraus, öffnet ihnen die Augen für seine Person und konfrontiert sie zugleich mit der radikalen Konsequenz: Gott will nicht unsere fromme Selbstentfaltung, sondern Christus als einzigen Mittelpunkt und Inhalt unseres Lebens. Der verborgene Christus und die geöffnete Sicht. Wenn Markus erzählt, wie Jesus mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi geht, setzt dieser Weg mehr voraus als nur einige gemeinsam zurückgelegte Kilometer. Vor diesem Höhepunkt des Evangeliums hat der Herr nach und nach ihre inneren Organe berührt, Ohren werden geöffnet, eine Zunge gelöst, blinde Augen geheilt. So wird sichtbar, dass der Mensch von Natur aus nicht eingerichtet ist, göttliche Wirklichkeit zu erfassen. Wir hören anderes, wir reden anderes, wir sehen anderes. Erst als der Herr selbst in seiner Barmherzigkeit ihre Wahrnehmung heilt, entsteht der Raum, in dem seine Frage wie ein Licht in ihre Herzen fällt, und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Der Ort, abseits religiöser Betriebsamkeit, und die vorbereitete innere Lage gehören zusammen. Gott schafft eine Atmosphäre, in der seine Offenbarung aufgenommen werden kann. Bevor der Herr die Jünger nach Caesarea Philippi führte, heilte er ihre Augen. So erhielten sie das Sehvermögen, nicht gewöhnliche Dinge oder das Materielle zu sehen, sondern geheimnisvolle, göttliche Dinge. Besonders wurden ihre Augen geöffnet, um Christus, seinen allumfassenden Tod und seine wunderbare Auferstehung zu sehen. Im Bereich der geheimnisvollen, göttlichen Dinge steht die Offenbarung über Christus und über seinen Tod und seine Auferstehung an erster Stelle. Petrus findet große Worte: Du bist der Christus. Es ist ein wahres, von Gott geschenktes Bekenntnis und doch noch nicht die ganze Sicht. Kurz darauf widerspricht derselbe Petrus dem Weg des Kreuzes und Jesus muss ihn scharf zurechtweisen. Damit tritt etwas ans Licht, das uns allen nahe ist: Man kann Jesus als den Christus bekennen und doch noch so sehr von den Gedanken des Menschen bestimmt sein. Dass Christus der Gesalbte ist, erschließt sich nicht ohne die Einsicht in seinen allumfassenden Tod und seine wunderbare Auferstehung. Seine Person und sein Werk bilden ein einziges göttliches Geheimnis, das nicht in die Kategorien unserer natürlichen Vernunft passt. Paulus bringt das später auf den Punkt, wenn er schreibt, dass der natürliche Mensch die Dinge des Geistes Gottes nicht annimmt, weil sie geistlich beurteilt werden müssen. Aber dieselbe Schrift bezeugt auch, wie Gott handelt: Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Darin liegt Trost und Ermutigung: Der Herr bleibt nicht bei unserer Begrenzung stehen. Er führt heraus aus der Blindheit, öffnet Schritt für Schritt unser inneres Sehen und nimmt uns hinein in die Erkenntnis seiner selbst, nicht als theoretische Einsicht, sondern als lebendige Begegnung mit dem verborgenen Christus, der sich uns im Licht von Kreuz und Auferstehung immer tiefer erschließt. Wenn der Herr so unsere Organe heilt, gewinnt auch unser Alltag eine neue Färbung. Beziehungen, Entscheidungen, Leid und Freude stehen nicht mehr nur im Vordergrund, sondern werden zum Raum, in dem sich seine Frage an uns wiederholt: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Dort, wo seine Person nicht mehr nur Gegenstand unseres Redens ist, sondern Mittelpunkt unseres Sehens, entsteht stille Zuversicht: Wir sind nicht dem Zufall ausgeliefert, sondern stehen unter dem Blick dessen, den der Vater als seinen geliebten Sohn bezeichnet und auf den wir hören dürfen. Das schenkt eine ruhige, lernende Haltung: Wir dürfen damit rechnen, dass er unsere Wahrnehmung weiter klärt, Missverständnisse korrigiert und unser Herz so formt, dass wir ihn inmitten der gewöhnlichen Dinge als den Auferstandenen erkennen. So wird aus dem verborgenen Christus mehr und mehr der innere Horizont unseres Lebens. Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortet und spricht zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wer wahrnimmt, dass der Herr selbst unsere innere Blindheit überwindet, kann gelassener mit eigener Begrenzung umgehen und zugleich hoffnungsvoll damit rechnen, dass sein Licht in konkrete Lebenssituationen hineinbricht. Die Frage des Herrn nach seiner Person wird dann zum leisen Grundton des Alltags, der unser Sehen, Deuten und Erwarten immer stärker an ihn bindet. Christus, der allumfassende Ersatz. Auf das Bekenntnis des Petrus folgt unmittelbar die erste offene Ankündigung des Leidensweges. Jesus spricht davon, dass er vieles leiden, verworfen, getötet und nach 3 Tagen auferweckt werden muss. So lenkt er den Blick weg von menschlichen Erwartungen an den Messias hin zum Kern von Gottes Plan. Petrus, der eben noch inspiriert gesprochen hat, nimmt ihn beiseite und beginnt, ihn zu tadeln. Hinter dieser gut gemeinten Reaktion entlarvt Jesus den Einfluss einer ganz anderen Stimme: Geh weg hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Hier stoßen 2 Ordnungen aufeinander, die Logik der Selbstbehauptung und die Logik des Kreuzes. Das Kreuz ist nicht ein tragischer Unfall im Leben Jesu, sondern der von Gott gewählte Weg, auf dem alles, was nicht Gott selbst ist, beiseite gesetzt wird. Wir müssen erkennen, dass in den Augen Gottes alles im Universum außer ihm selbst ersetzt werden muss. Christus mit seinem Tod und seiner Auferstehung ist der einzigartige Ersatz im Universum. Er ist der vollständige, allumfassende Ersatz. Christus mit seinem Tod und seiner Auferstehung ersetzt jeden und alles, was nicht Gott selbst ist. Er ersetzt Mose, er ersetzt Elia, und er ersetzt uns. Er ersetzt unser Selbst. Er ersetzt unsere Seele, und er ersetzt unseren Verstand. Die Szene auf dem Berg der Verklärung vertieft diese Linie. Mose und Elia erscheinen, Repräsentanten von Gesetz und Propheten, und doch verlieren sie ihr Eigengewicht, als eine Wolke die Jünger überschattet und die Stimme des Vaters ertönt, und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Am Ende sehen sie niemanden mehr als Jesus allein. Vor Gottes Angesicht gibt es nur einen, der das Zentrum bildet, seinen Sohn, den Christus, in seinem Tod und seiner Auferstehung. Er ist nicht eine Ergänzung zu unseren Plänen, nicht ein religiöser Verstärker unserer Anstrengungen, sondern der allumfassende Ersatz für alles, worauf wir uns von Natur aus stützen, auch für unsere Religiosität und unser vermeintlich gutes Ich. Paulus greift diese Wirklichkeit auf, wenn er bekennt: Denn zu leben ist für mich Christus. Das ist mehr als eine geistliche Parole, es beschreibt eine Verlagerung des Zentrums. Wer in Gottes Licht steht, entdeckt, dass seine eigene Seele, seine eigenen Gedanken, selbst seine Frömmigkeit nicht das Fundament darstellen, auf das Gott baut. Gott selbst hat einen anderen Weg gewählt, er gibt uns nicht eine verbesserte Version unserer alten Natur, sondern setzt an deren Stelle seinen Sohn. Dass Christus uns ersetzt, schmälert nicht unsere Einzigartigkeit, sondern befreit sie aus der Verkrümmung um das eigene Ich. In dem Maß, in dem wir innerlich zustimmen, dass nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern er, gewinnt unser Leben an Klarheit und Leichtigkeit. Wir dürfen uns eingeladen wissen, in diese göttliche Ordnung hineinzuwachsen, weg von der Last, alles selber tragen und lösen zu müssen, hin zu der stillen Gewissheit, dass der Vater in allem auf seinen geliebten Sohn weist und sagt, auf ihn hört. An dieser Stelle verliert Nachfolge ihren bedrückenden Charakter. Wenn Jesus davon spricht, sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen, ruft er nicht in eine asketische Selbstvernichtung, sondern in eine Befreiung, weg vom Zwang, sich selbst behaupten zu müssen, hin zu dem, der uns mit seinem eigenen Leben trägt. Wo Christus unser inneres Zentrum ersetzt, muss nicht mehr alles aus uns selbst kommen. Entscheidungen, Konflikte und Dienste können dann von der leisen inneren Bewegung geprägt sein, nicht ich, sondern du. In diesem Austausch liegt ein tiefer Trost: Wir sind nicht dazu bestimmt, uns selbst ins Zentrum zu stellen, sondern dürfen Ruhe finden in dem, der vom Vater als einziger Mittelpunkt bestätigt wurde. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte: Geh weg hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Wer Christus als den von Gott gesetzten Ersatz erkennt, darf innerlich Abstand nehmen von dem Druck, sich selbst, seine Leistungen oder auch geistliche Vorbilder zum Maßstab machen zu müssen. Stattdessen wächst die Freiheit, den Blick immer wieder auf den geliebten Sohn zu richten und zu entdecken, wie entlastend und heilend es ist, wenn er, und nicht unser Ich, das eigentliche Gewicht im eigenen Leben trägt. Leben durch Kreuz und Auferstehung, der lebengebende Geist. Wenn Jesus vom Kreuz spricht, bleibt er nicht bei der Ankündigung seines eigenen Leidens stehen. Er ruft die Volksmenge mitsamt den Jüngern zu sich und bindet sie in denselben Weg ein, und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Damit zeigt er, dass Kreuz und Auferstehung nicht nur Eckdaten der Heilsgeschichte sind, sondern die Form, in der das Leben seiner Jünger gestaltet wird. Am Kreuz ist unser altes Ich mitverurteilt und mit Christus zu einem Ende gekommen, in seiner Auferstehung ist neues Leben hervorgebrochen, das uns geschenkt ist. Paulus fasst das in dem Satz zusammen, mit Christus bin ich gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dieses mit Christus ist keine fromme Übertreibung, sondern eine bereits vollzogene göttliche Wirklichkeit, in die der Glaube sich einfügt. Wie ist es möglich, dass wir durch Christus ersetzt werden? Dies geschieht ausschließlich durch seinen Tod und seine Auferstehung. Ohne seinen Tod und seine Auferstehung wäre Christus selbst nicht imstande, uns zu ersetzen, und auch wir könnten nicht von ihm ersetzt werden. Dieser Austausch kann nur durch den Tod und die Auferstehung Christi vollzogen werden. Wie wird diese Wahrheit in den feinen Fasern des Alltags wirksam? Nicht dadurch, dass wir uns selbst mit Willenskraft unterdrücken. Sich zu verleugnen heißt in biblischem Sinn, den Anspruch des alten Ichs auf die Mitte freundlich, aber entschieden zurückzuweisen, weil ein anderer sein Recht angemeldet hat. An den Punkten, an denen wir innerlich ja dazu sagen, dass sein Wille über unserem eigenen steht und sein Weg auch durch das Kreuz hindurchführt, nehmen wir das Kreuz auf. Solche inneren Einwilligungen bleiben nicht im Bereich des Abstrakten. Dort, wo unser Eigenwille loslässt, öffnet sich Raum für die Kraft der Auferstehung. Christus in seiner Auferstehung ist der lebengebende Geist, der das vollbrachte Werk des Kreuzes in uns lebendig macht und eine neue Beweglichkeit schenkt, die nicht aus uns stammt. So kann es im Innersten hell werden, selbst wenn äußere Umstände widrig bleiben. Die Schrift beschreibt diese innere Dynamik als ein Leben, in dem Christus selbst zum Inhalt und Ausdruck unseres Daseins wird. Paulus sagt von sich, nach meiner sehnsüchtigen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zuschanden werde, sondern dass mit allem Freimut wie alle Zeit, so auch jetzt Christus in meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Hier spricht einer, der gelernt hat, sein eigenes Schicksal, Leben oder Tod, dem Herrn zu überlassen und die eigentliche Frage anders zu stellen, wird Christus an mir sichtbar? Wo Kreuz und Auferstehung nicht nur geglaubt, sondern in solchen Haltungen durchgetragen werden, wächst eine stille Freiheit. Das eigene Gelingen ist nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt. Wichtig wird, dass der lebengebende Geist Raum findet, sein Leben durch uns hindurch zu entfalten. So gewinnt der Weg hinter dem Sklavenerlöser einen ganz anderen Klang. Das Kreuz bleibt ernst, doch sein Schatten ist von der Morgenröte der Auferstehung umgeben. Dort, wo wir uns in Konflikten, Enttäuschungen oder eigenen Begrenzungen an das erinnern, was am Kreuz bereits entschieden und in der Auferstehung eröffnet wurde, verliert das alte Stück für Stück seine Macht. Es muss nicht mehr alles aus uns kommen, inmitten unserer Schwachheit darf eine andere Kraft wirksam sein. Wer in dieser Perspektive lebt, ist nicht vor Leid bewahrt, aber er ist nicht mehr ohne Quelle. Der Alltag wird dann zum Feld, auf dem sich die leise, aber beständige Bewegung vollzieht, weniger von mir, mehr von Christus. Und gerade in dieser unscheinbaren Bewegung erweist sich der lebengebende Geist als treuer Begleiter, der das Werk des Gekreuzigten und Auferstandenen immer tiefer in unser Wirklichkeitsgefühl einprägt. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, dem an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wo Kreuz und Auferstehung als gegenwärtige Wirklichkeit gesehen werden, verliert der Druck, sich selbst durchsetzen zu müssen, an Kraft. An die Stelle innerer Verkrampfung tritt das Vertrauen, dass der lebengebende Geist auch in unserer Schwachheit wirksam ist und aus Situationen, die wie ein Ende wirken, immer wieder neues, von Christus geprägtes Leben hervorbringen kann. Herr Jesus Christus, du geliebter Sohn des Vaters, danke, dass du dich mir als der Christus offenbart hast, der für mich gestorben und auferstanden ist. Du bist mehr als ein Vorbild oder Lehrer, du bist mein Leben, meine Gerechtigkeit und mein allumfassender Ersatz vor Gott. Dort, wo ich mich noch auf meine eigenen Gedanken, Gefühle und Pläne stütze, schenke mir ein inneres Ja zu deinem Kreuz und öffne mir die Augen für die Kraft deiner Auferstehung. Lass mich erfahren, dass ich mit dir gekreuzigt bin und dass du in mir lebst, damit dein Leben meine Schwachheit überstrahlt und deine Herrlichkeit in meinem Alltag sichtbar wird. Vater, dein Wohlgefallen ruht auf deinem Sohn, lass dieses Wohlgefallen auch über meinem Leben liegen, weil Christus in mir wohnt und sich durch mich ausdrückt. Stärke meinen Glauben, dass nichts in mir und um mich herum zu dunkel ist, als dass dein Auferstehungsleben nicht hineinscheinen könnte. Bewahre mich in der einfachen Haltung des Hörens auf deine Stimme und des Vertrauens auf deinen Geist, bis du vollendest, was du begonnen hast. Amen.